Durst ist schlimmer als Heimweh.
So steht es über dem Münchner Hofbräuhaus. Nun bin ich ja kein Fan dieses Etablissements. Unbedingt, war auch noch nie da. Ich mag allerdings auch kein Bier, das man dort ja bekanntlich zu sich nimmt in etwas größeren Mengen. Aber ich bin ein Fan von eindrucksvollen Aussagen wie diesen, die uns etwas über unser Leben verraten. Durst und Heimweh sind quälende Empfindungen. Beide rufen nach etwas Bestimmtem und wenn sie das nicht bekommen, dann geben die auch keine Ruhe. Man kann sich mit manchem darüber hinwegtrösten. Man kann sich beschäftigen, man kann sich ablenken. Vielleicht gerade im Hofbräuhaus nach entsprechend Genuss von einigen dieser berühmten Krüge hat man wahrscheinlich beides nicht mehr. Ob man damit das hat, was man eigentlich gesucht hat, ist mal die nächste Frage. Aber bei beiden Empfindungen wird deutlich, Körper und Seele hängen bei uns Menschen untrennbar zusammen. Das eine fängt im Körper an, das andere in der Seele und beides hat auf alles Auswirkungen. Durst auf Leben war der in den 90er Jahren der Werbespruch einer Mineralwassermarke. Vor wenigen Jahren hat eine Brauerei damit für ihr Weizenbier geworben, mal wieder. Und diese Werbung soll ja genau das hervorrufen, wovon wir merken, da stimmt doch was nicht. Was soll denn Mineralwasser oder auch Bier umfassender mit Leben zu tun haben? Da geht es doch nur um den körperlichen Durst. Ja, aber es geht eben immer um viel mehr. Und die Werbung will ja genau das erzeugen. Du findest die Erfüllung, nach der du eigentlich suchst, wenn du das jetzt bloß trinkst. Das hat also nicht nur diesen schönen Effekt, dass du keinen Durst mehr hast, sondern auch noch, dass du gleich das kriegst, was du eigentlich brauchst. Natürlich nimmt die Werbung den Mund zu voll. Das ist uns klar, auch wenn es uns nicht immer klar ist. Wir fallen ja doch auf manche Werbung rein, auf etwas, was uns verspricht, hier kriegst du. In der Ursprache des ersten Teils der Bibel im Hebräischen bedeutet das Wort Seele auch gleichzeitig Kehle. Und damit wird zutiefst etwas über den Menschen gesagt, was im Hebräischen, und das ist hebräisches Denken, mal wieder ein kleiner Abschnitt, was da vorausgesetzt wird. Der Mensch ist ein bedürftiges Wesen. Durch die Kehle kommt ja das, was der Mensch von außen braucht, in ihn hinein. Und das soll es ausdrücken. Wir lechzen immer nach etwas. Wir haben immer Sehnsucht. Wir sind immer bedürftig. Flüssigkeit, Sauerstoff, Nahrung. Aber eben darüber hinaus auch noch weitere Bedürfnisse. Unser ganzer Mensch lechzt nach Erfüllung. So wie es in dem Lied von Wolf Biermann anklang, auch wenn er das wahrscheinlich nicht gemeint hat, da muss doch noch Leben ins Leben. Ich zitiere ja auch gerne den Satz, weil er mich immer wieder daran erinnert, mir nicht zufrieden zu geben, damit mich nur zu beschäftigen. Dass jemand gestorben ist, heißt noch nicht, dass er auch gelebt hat. Dass jemand gestorben ist, heißt noch nicht, dass er auch gelebt hat. Und ich möchte in dieser Predigt zeigen, wie Gott unserem Durst nach Leben begegnet. Den Titel habe ich ausgewählt, auch nach einer Mineralwasserwerbung, weil es so schön ausdrückt, worum es in unserem Predigttext heute geht. Dein Durst kann was erleben. Dein Durst kann was erleben. Wir lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 7 in den Versen 37 bis 39 und können schon mal im Hinterkopf haben, dass Jesus Christus hier plötzlich das Wort ergreift und laut in die Menge hineinspricht, die gerade sich auf einem Fest befindet, und er wird damit gehörig das Fest stören. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Dein Durst kann was erleben, sagt Jesus. Nämlich erstens, Jesus stillt deinen Durst und zweitens, Jesus stillt allen Durst. Jesus stillt deinen Durst. Vielleicht hast du dir das ein bisschen gefallen lassen, dass eine Sehnsucht hochkam. Ich möchte das ja so gerne, dass uns auch im Gottesdienst das Wasser im Munde zusammenläuft, mehr zu erleben. Jedes Jahr wurde in Israel das Laubhüttenfest gefeiert, eins der größten und heiligsten Feste. Damit wurde an die Wanderung Israels durch die Wüste erinnert. Und vor allem daran, und darum geht es ja, dass Gott ihnen da so wunderbar geholfen hat, dass das sogar in der deutschen Sprache sprichwörtlich ist. Man findet ja viele Anklänge mit dem Durchzug durchs Schilfmeer und so, was irgendwie noch jedem oder vielen einigermaßen klar ist. Er hatte sie dort auch durch Wasser aus einem Felsen versorgt. Das kam da einfach raus. Am letzten Tag dieses Festes, mit dem man sich jedes Jahr daran erinnerte, gab es eine große Wasserprozession. Da betete man für den äußerst nötigen Regen. Und es wurde früh am Morgen mit großer Freude Wasser aus dem Teich Siloa geholt und dann auf den Altar gegossen und das floss dann durch Röhren weiter ins Tal. Das war ein Bild, damit wurden viele Worte, die Gott Jahrhunderte vorher schon gesagt hatte, durch seine Propheten aufgenommen, dass er eine Wasserquelle schaffen will, durch die Leben zu den Menschen kommt. Und die sollte vom Tempel ausgehen. Und der Tempel steht ja dafür, dass Gott dort ist. Das ist das Symbol. Und dieser höchste Tag war von besonderer Freude erfüllt. Die Juden sagen sogar, wenn du die Freude noch nicht erlebt hast, hast du in deinem Leben noch keine Freude erlebt. Ja, und diese Freude hatte viel mit Hoffnung auch zu tun, mit einem Ausstrecken, mit da kommt noch was. Das war schon ein Hinweis auf den Retter, der kommen soll, der nämlich das Leben in Hülle und Fülle bringt. Und das wurde an diesem Fest so, dazu wurde eingeladen. Er wurde dazu angerufen, seine Versprechen für das Heil wahrzumachen und Lebenswasser fließen zu lassen. Ja, und dann betet man da so und bittet Gott darum, sein Wasser fließen zu lassen. Und dann ergreift einer das Wort. Das muss man sich jetzt ja mal vorstellen. Ist ja bei Jesus manchmal so gewesen. Auch bei seinem ersten Auftreten. Er liest eine Schriftstelle und sagt, so, das ist jetzt erfüllt vor euren Ohren. Und die Leute kriegen wirklich einen Schock. Und er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also genau das, worum sie gerade gebeten haben. Leute, das wird passieren. Wenn du Durst hast, dann komm zu mir und trinke. Im Kummerkasten einer Zeitschrift schrieb ein 32-Jähriger, also da konnte man so Fragen stellen, die wurden dann beantwortet. Bis vor einem Jahr habe ich mein Leben sehr genossen. Schöne Frauen, schnelle Autos, teure Reisen, Konsum bis zum Letzten, Genuss in vollen Zügen. Ich verdiene sehr gut, besitze ein super Apartment in bester Lage in einer süddeutschen Großstadt, dazu zwei Ferienwohnungen, eine am Mittelmeer, eine zweite auf Borkum. Seit einiger Zeit allerdings kommen Momente, in denen sich mir das alles in Frage stellt. Hohl kommt es mir vor und leer. Können Sie mir etwas Hilfreiches dazu sagen? Tja, was kann man denn da sagen? Viele würden doch sagen, du hast doch alles, was man sich erträumt. Was willst du denn noch? Freu dich einfach dran. Er sagt, da habe ich lang genug gemacht. Reicht nicht. Ist nicht das, worum es geht. Oder mein Bruder, der mir vor Jahren erzählte, dass er hatte gewisse Pläne im Leben und nachdem er sein Haus gebaut hatte, hatte er die erreicht. Was für einen Blinden tatsächlich auch würde ich auch sagen, eine Leistung ist. So. Und dann sagt er sich, nachdem er ja von seinem kleinen Bruder schon jahrelang immer genervt wurde, jetzt sollte ich mich mal weiteren Fragen stellen im Leben, nämlich zum Beispiel, welcher Sinn ist eigentlich im Leben? Und so kam es, dass wir uns heute, wenn wir telefonieren, auch über Gott unterhalten können. Manchmal ereilt uns das im Leben, wie so auf diesem Fest. Die Leute spulen das da ab. Man geht so in den Gottesdienst, macht man vielleicht auch jeden Sonntag, aber vielleicht wirkt es gar nicht. Man ist in seinem Leben mit Dingen unterwegs, man hat damit zu tun, dass man es überhaupt hinkriegt. Man genießt die schönen Seiten und stellt sich vielleicht nie so richtig der Frage, worum geht es eigentlich? Und wonach suchst du eigentlich, wenn du dies und jenes verfolgst und wenn du auf die Kritik so beißend reagierst, die da immer wieder mal gestellt wurde, die an dich geäußert wurde? Was tickt da eigentlich bei dir an? Und dann tritt da der Sohn Gottes auf und sagt, so Leute, ihr habt gebeten, jetzt bin ich da, kommt zu mir. Das, was ihr hier feiert, wird jetzt Wirklichkeit. Ihr braucht nicht mehr zu warten. Euer Durst wird jetzt gestillt. Es geht nicht um die Zeremonien, die sind wichtig als Erinnerung. Aber es geht um das, was Gott euch schenken will. Und das ist jetzt da. Dabei wollten die doch einfach mal wieder feiern. Das ist ja mit dem Feiern auch so interessant. Das ist ja etwas wirklich Gutes. Und ich finde, man sollte es, wenn man es noch nicht gelernt hat, lernen zu feiern. Sich freuen. Ich bin ja für Feiern mit Grund. So. Aber ich sag mal, selbst wenn man keinen Grund hat, aber sich mal freuen können und mal vergessen können, hat auch einen gewissen Wert. Wenn man sich nicht über Wesentliches immer wieder hinwegtröstet. Aber mal die Sorgen loslassen können. Nur nach der Feier sind sie wieder da. Nach der Feier beißt es wieder. Das habe ich tatsächlich als junger Mensch so erlebt. In der Disco war das immer total toll. Und ich war auch ein cooler Typ. Und das weiß ich noch, das ging mir jahrelang so. Immer wenn ich rauskam und die Show zu Ende war, die, die man erlebt hat und die, die man selber vielleicht auch abgezogen hat, dann war es ja mal still. Das Piepen noch im Ohr. Meine Kinder sagen, ich höre heute schlecht, was ja natürlich nicht stimmen kann. Aber wenn, dann hätte es vielleicht damit zu tun. Aber dann kamen mir die Fragen, sag mal, jetzt hast du wieder einen Abend oder ein ganzes Wochenende hier so verbracht. War ja auch schön, aber war es das alles? Ich habe nie gedacht, dass mir jemand darauf eine Antwort geben kann. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Leute, eure Sehnsucht ist genau richtig. Du hast Durst. Ja, und der soll auch gestillt werden. Wir brauchen Anerkennung. Dass man uns schätzt. Der einzige Weg, den wir uns vorstellen können, ist, dann erbringe ich halt entsprechende Leistungen. Und Jesus sagt, ich will dich nicht für deine Leistungen anerkennen, sondern weil du bist. Ich habe dich geschaffen. Es gibt dich gar nicht, wenn ich dich nicht schon längst angenommen hätte für mich. Wir brauchen Geborgenheit. Dass wir wissen, es ist gut und es ist auch morgen noch gut. Nur dann kommen wir in den Frieden hinein. Und Jesus sagt, ich will für dich sorgen. Du hast heute nicht in der Hand, dass du kriegst, was du brauchst. Morgen schon gar nicht. Aber ich. Wir möchten, ich habe das ja vor allem beim Fußball gelernt, wozu man in der Lage ist, etwas zu leisten, wenn man nur weiß, warum man es tut. Ich versuche es ja heute anders zu machen. Früher hat mir das Training zu einem großen Teil keinen Spaß gemacht. Wer will denn schon gerne um den Sportplatz laufen oder über irgendwelche Hürden dauernd nur rüberlaufen oder hin und her sprinten mit Vollgas? Aber ich wollte gerne gut Fußball spielen. Und ich wollte gewinnen. Und das hat mich dazu getrieben, weit über 100 Trainingseinheiten im Jahr zu absolvieren. Das ist im Leben auch so. Wir möchten doch gerne wissen, worum geht's eigentlich im Endeffekt? Das wäre meine Lieblingsfrage an Jugendliche, habe ich schon mal erzählt. Wozu seid ihr eigentlich da? Habe ich ja mal nachts auch da auf so einem Marktplatz, als Jugendliche an mir vorbeifuhren und so aus dem Fenster schön cool hey riefen und so. Und dann parkten die 100 Meter weiter und ich dachte, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ihr so offen seid, wie ihr tut. Und bin ans Auto gegangen und habe gefragt, sag mal, wisst ihr eigentlich, wozu ihr da seid? Und dann erzählen sie mir, was sie jetzt vorhaben beruflich und so weiter. Dann habe ich gesagt, ich habe nicht gefragt, was ihr beruflich machen wollt, sondern wozu ihr da seid. Ja, das wissen wir nicht. Nee, natürlich wissen die das nicht, wusste ich ja auch nicht, habe ich ja mit gerechnet. Was war das herrlich? Mit denen dann darüber zu sprechen, dass Gott sie eigens in diese Welt gesetzt hat, um mit ihnen zu leben. Den Sinn des Lebens erfährst du, wenn du den fragst, der dafür gesorgt hat, dass es dich gibt. Man könnte noch manches. Es geht uns ja so vieles schief, wenn wir jetzt in den Sachen an sich alles suchen. Ob es unsere Arbeit ist, die uns kaputt macht, wenn wir uns in ihr verlieren, weil wir vor Anerkennungssucht nicht keine Ruhe mehr kriegen. Ob es unsere Beziehungen sind, in denen wir immer einen neuen Kick brauchen und deshalb entweder aussteigen oder uns immer wieder was einfallen lassen müssen, anstatt uns einfach gegenseitig zu schätzen und uns das entgegenzubringen. Und da darf man gerne einfallsreich sein. Das menschliche Herz möchte so gerne unabhängig alles bei sich haben. Und das Thema Durst zeigt uns auf, du hast es nicht, du brauchst, du bist ein bedürftiger Mensch. Und das wird oft als Schande empfunden. Da tappen mich ja meine Fußballereltern auch manchmal. Ich meine, das hat rein praktische Gründe, es hat gar nichts damit zu tun. Aber ich merke es in dem Moment, wo ich es ausspreche. Wenn sie mich fragen, wenn ich so sperrbepackt meine Sachen wegräumen will, dann fragen die mich, im Moment ist ja keiner da, aber ansonsten war das immer so, dann fragen die mich, Matthias, sollen wir dir helfen? Und da ich gerade alles in der Hand habe, sage ich dann immer, nee, es geht. Wir wollen nichts brauchen. Wir wollen eigentlich auch nicht, dass gesagt wird, diejenige braucht Hilfe oder derjenige. Und doch, ihr Lieben, ist es so. Schon unter Menschen kommen wir gar nicht ohne uns aus. Und wir kommen erst recht nicht ohne Gott aus. Bei ihm finden wir den Sinn, die Anerkennung für uns selbst nur und nicht für Geleistetes, was wir nämlich Liebe nennen, und den Frieden, den wir suchen. Das wussten die Juden. Das haben sie dieses Fest gefeiert und haben doch nicht damit gerechnet, dass es die Antwort tatsächlich gibt. Und jetzt ist wichtig, was ich meinen Fußballern auch immer versuche zu vermitteln, seit jungen Jahren schon habe ich da mit denen angefangen, es ist nicht egal, was man trinkt. Ich persönlich habe ja als Jugendlicher nach dem Tennisspielen, wenn ich da so 6 bis 8 Stunden Tennis gespielt habe am Tag, wenn gerade kein Fußball war, habe ich das gemacht. Und dann war das Schönste, was wir erleben konnten, an den Kühlschrank gehen, einmal kurz aufschreiben, dass man es ja auch bezahlen muss, und dann eine schöne Cola trinken. Das war das Schönste. Bei heißem Wetter eine schöne kalte Cola. Man kann sich auch nichts Schlechteres antun. Schlimmer geht's nicht, tatsächlich. Aber so ist das in unserem Leben. Oftmals können wir uns kurzfristig begnügen mit etwas, was dann auch noch gut schmeckt. Aber es ist gar nicht das, wonach wir suchen. Was der Körper braucht, ist Wasser. Was stöhnen meine Kinder, wenn ich sage, trinkt auch genug Wasser. Meine Frau hat mir das ja beigebracht. Ich versuche das jetzt weiterzugeben. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis das begriffen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Durst an der Quelle stillen. Dann, wenn wir das erfahren, was uns in Jesus entgegenkommt, dass er unseren Durst stillt, dann können es auch noch andere bei uns erleben. Das ist nämlich das Zweite. Jesus stillt allen Durst. Hier ist die Rede vom Heiligen Geist. Sprechen wir ja auch immer mal wieder von. Genau begreifen können wir Menschen das gar nicht, denn Gott geht ja mit seinem Wesen über uns hinaus. Aber Geist ist die Möglichkeit, auf uns Menschen Einfluss zu nehmen, sogar in uns hineinzukommen, aus Gottes Sicht, ohne dass wir dabei substanziell, organisch verändert werden. Es ist etwas nicht Sichtbares, nicht Materielles, aber trotzdem mit großer Wirkung. Gott teilt sich durch seine Kraft mit, aber diese Kraft kann man nicht messen. Man kann sie aber erleben, so wie dein Durst auch was erleben kann. Und diesen Geist hat Jesus gesendet, nachdem er für uns Menschen gestorben war. Was erst geschehen musste, bevor Gott uns weiter beschenken konnte. Und nachdem er dann von den Toten auferstanden war und wieder, und das haben wir jetzt gerade Donnerstag, haben wir diesen Tag begangen, wieder in den Himmel aufgefahren ist. Und dann kam der Heilige Geist. Deswegen ist bald das Pfingstfest, an dem wir das feiern. Und durch diesen Heiligen Geist beschenkt Gott uns in einer ganz anderen Art und Weise, als es bis dahin möglich war. Bis dahin hat er von außen auf uns Menschen eingewirkt. Das tut er ja auch heute, wo man ihn nicht reinlässt. Aber wer ihm glaubt, der wird mit seinem Geist beschenkt. Da nimmt Gott Wohnung. Es ist unvorstellbar. Eine Gemeinschaft, die wir unter Menschen gar nicht herstellen können. Zutiefst eine Lebens- und Liebesgemeinschaft. Und dadurch werden wir nicht nur, ich meine, das nennt man Sitt, wenn man seinen Durst gestillt bekommt, sondern es passiert noch ganz anderes in unserem Leben. Und das wird so schön deutlich an diesem Bild, das ich dafür gerne verwende. Ein sogenannter römischer Brunnen. Das Besondere daran ist, dass, das ist natürlich jetzt hier automatisch, da kommt Wasser von, es kommt oben in die erste Schale. Und wenn die sich füllen lässt, dann fließt es auch in die zweite Schale. Und die wird voll. Und wenn sie abgibt, wird es auch nicht weniger. Es fließt in die dritte Schale und so weiter. Man könnte das fortsetzen, manche gibt es auch nur mit zwei. Aber das ist das Prinzip dieser römischen Brunnen. Und das ist so ein herrliches Symbol, so ein herrlicher Vergleich für unser Leben. Wenn wir uns von Gott füllen lassen, wir haben ja als Menschen immer Angst, dass wir zu kurz kommen. Dass wir, wenn wir abgeben, weniger haben, was ja materiell auch erstmal stimmt. Aber Jesus spricht davon, und so war es ja eigentlich auf diesem Fest auch das, was gefeiert wurde, dass Ströme lebendigen Wassers, also lebensspendenden Wassers, ausgehen und fließen und alle davon etwas haben können. Es gibt keinen Tempel mehr, den der lebendige Gott sicher ist. Es gibt eine Menge Tempel, aber die haben nichts mit dem lebendigen, wahren Gott zu tun. Denn der ist abgerissen worden. Er hat ihn auch nicht wieder aufrichten lassen bis jetzt. Denn durch Jesus ist Gott da. Und wenn du Jesus glaubst, dann ist er durch dich da, weil er ja jetzt in dir wohnt. Jetzt teilt er sich durch dich mit. Er füllt deine Schale. Und die Schale ist dazu da, gefüllt zu werden. Du musst dir nicht komisch vorkommen, wenn du bedürftig bist. Wenn du etwas nötig hast, wenn du an dir nicht genug hast, wenn du brauchst, das ist kein Fehler. Das ist so gedacht. Wenn die Schale sich nicht füllen lässt, dann fließt auch nichts über. Aber wenn die sich öffnet für Gott, dann fließt es über. Weil Gott für mich sorgt, brauche ich mir um mir keine Sorgen mehr machen. Dann erst wird der Blick frei für andere. Und sobald ich mich um mich selber kreise und wie ich wohl alles hinbekomme, bin ich auch nicht mehr offen für andere. Meine Familie erlebt das mitunter, ihr habt es schon erlebt. Bei den Fußballern muss ich das manchmal beim Training sagen, wenn ich merke, ich bin hektisch geworden und bin vielleicht auch ein bisschen sauer geworden, weil da irgendwas nicht geklappt hat, dann merke ich, Matthias, du bist mit dir beschäftigt. Das muss nicht sein. Gott kann damit umgehen, andere Menschen mitunter auch. Aber du darfst dich füllen lassen von Gott und dich abgeben an ihn. Mit allem, was dich beschäftigt und bewegt. Er ist der Lebensspender. Martin Luther hat das deshalb mal so gesagt, wir sind Bettler, die wissen, wo es etwas zu essen gibt. Das symbolisiert so schön diese Schale, finde ich. Die braucht, die ist dazu da, gefüllt zu werden. Genau richtig. Komm dir nicht komisch vor, weil du brauchst. Lass dich füllen. Dann ist auch noch genug für die anderen da. Und nur wenn wir es selber probieren, alleine zurechtzukommen, dann werden die anderen arm in unserer Gegenwart. Christus ist mit seiner Macht für uns da. Und wo ein Mensch auftaucht, der ihm glaubt, wo du auftauchst, da ist automatisch Jesus gerade am Handeln. Es ist nicht zu verhindern, ob was auch immer du jetzt tust. Ich meine, es geht auch darum, hat er uns ja auch viel darüber gesagt, dass er jetzt dort tun möchte durch uns, was er uns gesagt hat, indem wir nämlich uns jetzt an seine Worte halten. Aber wo du auftauchst, da taucht Christus auf. Und übrigens war er schon lange da und hat schon alles vorbereitet. Auch wenn es manchmal nicht so ersichtlich ist. Mein Logopäde, den ich vor vielen Jahren mal hatte, mit dem habe ich darüber über ausgetrocknete Kehlen und so weiter gesprochen. Ist ja genau unser Thema. Und dann sagt er, es hilft Ihnen nicht, wenn Sie, also nicht so dauerhaft, es hilft Ihnen nicht, wenn Sie akut mal etwas trinken, wenn Sie gerade eine ausgetrocknete Kehle haben beim Reden. Sie müssen regelmäßig genug trinken. Genau, was meine Frau mir beigebracht hat. Durst ist dazu da, dass du dich mit dem Richtigen füllen lässt, worauf er anspricht. Heimweh übrigens auch. Jesus holt uns ja auch zu Gott nach Hause, wo wir eigentlich hingehören. Das finde ich eine schöne Verbindung. Wussten die Erbauer des Hofbrauhauses wahrscheinlich nicht, dass sie da so eine schöne Verbindung herstellen. Was auch immer jetzt schlimmer ist, aber du darfst das, was du brauchst, dir von Gott schenken lassen. Dein Durst kann was erleben. Wenn du merkst, dass du mehr brauchst, als du hast und dir geben kannst, bist du bei Jesus genau richtig. Er erfüllt deine Sehnsucht nach Liebe. Er hat dich mit einem Sinn geschaffen. Er will dich durchs Leben führen und auch noch andere durch dich beschenken. Das kann dein Durst erleben. Amen.